Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Female Finance. Der Podcast für finanzielle Unabhängigkeit von und mit Janine Ullmann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Female Finance. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Ihr wisst es geht hier bei uns um die finanzielle Unabhängigkeit von uns Frauen. Ich höre aber auch, dass immer mal Männer auch zuhören. Das freut mich übrigens auch, weil das ist hier natürlich für alle. Aber hauptsächlich geht es darum, wie wir Frauen uns gut aufstellen können, auf eigene Beine stellen können und eben finanziell unabhängig sein können, egal in welcher Branche wir arbeiten und mit wem wir es da auch zu tun haben. Und ich kann sagen, ich habe heute ganz tolle Frauen hier wieder bei mir zu Gast. Zum einen, und das berührt mein Herz ein bisschen, weil sie ist auch Hamburgerin. Also ich meine, ich bin Wahlhamburgerin, aber sie ist halt eine echte Hamburgerin. Sie ist nämlich eine ganz großartige Musikerin. Leslie Clio ist heute bei mir zu Gast und zwar schon Hallöchen. Zugeschaltet. Hi,
ja,
Leslie.
Ich bin ja schon da. Hallo.
Hi, du bist schon
Vielen
da,
Dank,
sag
Janine,
mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Na Mensch, ich freue mich wirklich sehr. Wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt, können wir jetzt hier mal so sagen, Aber natürlich kenne ich dich und deine Musik.
Ich kenne dich natürlich auch. Das ist immer schön, wenn man jemanden aus der Ferne kennt und dann kennt man sich dann im Gespräch.
Und bist du gerade auch in Hamburg?
Nein, ich bin in Berlin. Ich gucke gerade hier, ich wohne ja in Berlin auch schon seit vielen, vielen Jahren und gucke gerade hier auf die Hasenheide.
Ach,
wo ich ansässig bin. Ja.
Ich bin gerade in Kölle, ne? Und bei mir scheint gerade noch ein bisschen die Sonne tatsächlich hier rein.
Für den Zuhörer, dein Bild sieht schöner aus als meins.
Ja, also wir werden heute darüber sprechen, über deine Branche, die ich unglaublich spannend finde. Es ist die Musikbranche. Du als Musikerin und nicht nur Musikerin, also Sängerin, Songwriterin und natürlich auch Writerin und auch Produzentin. Du hast dich ja komplett auf eigene Beine gestellt, komplett selbstständig gemacht, auch ein eigenes Label gegründet. Bin ich sehr gespannt drauf, warum du das alles genau so gemacht hast. Und natürlich möchte ich auch gerne wissen, wie es für dich als Frau ist, in so einer männerdominierten Branche zu arbeiten, weil Frauen sind einfach in der Musikbranche komplett unterrepräsentiert. Und das liegt jetzt nicht daran, dass Frauen kein Talent hätten oder unmusikalisch sind oder weniger kreativ oder unbegabt oder sowas, sondern es ist einfach so, die Musikbranche ist ein Herrenverein oder eine Pimmelparty, wie Chili Gonzalez mal sehr treffend gesagt hat. Dazu gehört, dass man in den Charts fast nur männliche Künstler hört. Auf Festivals spielen meistens Männer. Kulturgelder, die vom Staat vergeben werden, gehen meistens an männliche Musiker. Und dazu kommt dann aber auch noch hinzu, dass zum Beispiel Rapper große Plattendeals bekommen, die absolut sexistische Texte veröffentlichen. Also Frauen sind unterrepräsentiert. Und die Frage ist, kann man das ändern? Wird sich das ändern? Wo stehen wir da gerade? Weil, das finde ich auch sehr interessant, der Status quo ist nämlich, wie Männer und Frauen das bewerten, sehr unterschiedlich. Männer gehen nämlich deutlich häufiger von einer Chancengleichheit aus. Also Männer denken viel mehr, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen hätten. Frauen sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Leslie, darüber sprechen wir heute.
Ja.
Und dann haben wir
das
auch Caroline. Haben wir Carolina Decker auch bei uns zu Gast. Sie ist CEO und Co-Founderin von FinMarie. Ich freue mich sehr, dass wir nachher mit ihr auch darüber sprechen können, über das Thema Selbstständigkeit, weil Leslie, du bist ja auch quasi selbstständig, ich auch. Ich weiß zum Beispiel nie am Anfang des Jahres, was ich am Ende des Jahres verdient haben werde. Wie geht man damit um? Wie regelt man so auch seine Finanzen? Ich glaube, so geht es ja wirklich auch sehr vielen. Aber erstmal, Leslie, zu dir. Ich freue mich, wie gesagt, dass du hier bist. Wie hast du, oder wofür hast du, das ist meine obligatorische erste Frage, zum letzten Mal über 100 Euro ausgegeben?
Für einen Mantel im Schlussverkauf.
Oh. Und hat sich's gelohnt?
Es hat sich total gelohnt. Ich habe den die ganze Zeit an und fühle mich totschick auf dem Hundeplatz.
Auf dem Hundeplatz, verstehe. Ja, und genau. Bevor wir jetzt darauf eingehen, wie du eben in der Musikbranche ja dich da auch sehr stark durchsetzt und was auch dazu gehört, hier ein paar wirklich, finde ich, mal wieder bemerkenswerte Fakten.
What the Fakt? Was du noch nicht wusstest.
Fakt 1. Nur knapp 13% aller Singer und Songwriterinnen sind weiblich. Weibliche Produzentinnen sind sogar noch seltener. Da gibt es nämlich nur 2% von. Und wir haben eine hier, nämlich Leslie Clio. Fakt 2. Line-ups großer Festivals, ich habe es gerade eben schon mal kurz angedeutet, sind männerdominiert. Bei Rock am Ring zum Beispiel waren 2018 von 73 Acts nur 8 weiblich und beim britischen Wireless Festival waren es gerade mal nur 3 von 33. Und Fakt 3, Frauen in der Musikbranche verdienen deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Und das ist, finde ich, wirklich erschreckend, nämlich bis zu 30% weniger. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Patreon. Und Patreon steht für finanzielle und kreative Unabhängigkeit. Die Membership-Plattform ermöglicht KünstlerInnen unterschiedlichster Genres frei und unabhängig zu arbeiten und dabei vorhersehbar und monatlich Geld zu verdienen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also passt auf, Patreon vernetzt Kreative mit ihren treuesten Fans. Die Community unterstützt dann ihre liebsten KünstlerInnen bei den Projekten, die ihnen am Herzen liegen. Dafür stehen sie dann in direktem Kontakt zu ihren KünstlerInnen und bekommen exklusive Inhalte. Hier können nämlich die KünstlerInnen neue Ideen testen und vorab wertvolle Insights sammeln. Für mehr Community, mehr Kreativität und mehr Unabhängigkeit. Seit 2013 haben Kreative über 2 Milliarden US-Dollar über ihre Patreon-Seiten verdient. Es ist ein virtuelles Zuhause für die treuesten Fans. Und das ist vor allen Dingen auch kreative Freiheit. Ein vorhersehbares monatliches Einkommen, um die Zukunft zu planen und finanziell unabhängig zu sein. Wie kann das sein, Leslie? Was ist da alles falsch? Also wieso gibt es diese große Schieflage?
Durch das Patriarchat.
Ja.
Das sind ganz alte Strukturen tatsächlich. Also dass es so ist, du hast ja schön die Fakten genannt. Und woher das kommt, wissen wir eigentlich auch. Und die große Frage ist, wie kriegen wir das weg? Wie können wir das ändern? Und da ist Aufklärung, drüber sprechen, immer noch das Allerwichtigste. Und ich bin natürlich auch fest der Meinung, dass wir irgendwie auch eine Quote brauchen. Aber alleine dadurch, dass man, und das ist übrigens auch, sage ich immer wieder, das Gute zum Beispiel auch von sozialen Medien dieses laut sein können. Jeder kann laut sein und das darauf aufmerksam machen, was es früher natürlich nicht so gab. Und wenn zum Beispiel ein neues Line-up irgendwie veröffentlicht wird, dass da wirklich Gegenwind kommt, dass es mittlerweile nicht mehr akzeptiert wird oder auch nicht einfach weggelächelt wird, sondern das wirklich gesagt hat, ist euch das aufgefallen oder dass man es einfach wirklich nicht mehr möglich macht, dass sowas überhaupt noch geht. Es geht immer noch erschreckend viel, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, weil wir als Frauen, aber eben auch als Frauen immer wieder den Dialog suchen mit Männern, denen es vielleicht gar nicht so bewusst ist und man denkt, ach so, und aber wirklich diese am Ende wirklich die Aufklärung und sagen, hey, das geht nicht und fällt euch das auf und es muss ja so nicht sein. Und das nervigste Argument, was ich immer finde, ist, wenn es dann heißt, ja, aber es gibt ja nicht genug Frauen. Ne? Das gibt es in jedem Business, aber natürlich im Musikbusiness genauso. Ja, wenn dann irgendwie ein Festivalveranstalter sagt, ja, aber wir würden ja auch Frauen buchen, aber es gibt sie ja nicht. Und dann, ja. Das ist immer so dieses Argument, was mich natürlich auch ein bisschen sauer macht, weil es ist natürlich auch eine Frage von Förderung und Support, wenn man natürlich, und auch das ist patriarchalisch geprägt, irgendwie, wenn man sich als Frau nie immer so getraut hat, in die erste Reihe zu stellen oder Vorreiterin zu sein oder sich zu repräsentieren oder zu präsentieren, wenn man noch weiß, dass es da einen Förderungsbedarf gibt, sich in der Verantwortung sehen, auch als Festivalveranstalter zu sagen, ja, dann fördern wir das erst recht, weil die trauen sich jetzt vielleicht nicht, aber die sind gut, die fördern wir. Und dann dadurch entsteht eine Plattform, dadurch entsteht eine Sichtbarkeit, dadurch schaffen wir Idole und Repräsentationen und einfach für Folgegenerationen, dass man sagt, guck mal, es geht ja doch, das kann man ja, ich kann ja doch Schlagzeugerin sein als Frau oder guck mal, ich kann ja doch hier da hinten am Turntable stehen. Und nur durch sowas schaffen wir eine Normalität. Das heißt, Sichtbarkeit und Plattform schaffen ist extrem wichtig. Und die Leute, die in der Position sind, Plattform zu schaffen, sind hier gefragt.
Ja.
Und wir sozusagen, auch, also ich als Künstlerin, aber auch also wir drumherum laut sein.
Ja,
laut
also
sein.
Man
oder
muss
auch als Konsumentin laut sein.
Man muss unbedingt Vorbilder schaffen und ich finde, wer das gerade ganz großartig macht, da dachte ich auch so genial, guter Schachzug und auch so wichtig, ist Caro Kebikus, die einfach ein Festival jetzt ins Leben gerufen hat, wo wirklich nur Frauen im Line-up sind, also nur weibliche Künstlerinnen. Wirklich großartig und ich glaube, das ist eben dann doch auch der Weg, dann laut zu sein an so einer Stelle. Und nochmal kurz zu diesen 30% oder bis zu 30%. Also ich finde, das ist so eine erschreckende Zahl, weil der im deutschen Durchschnitt verdienen Frauen um die 18% weniger im Jahr als Männer. Das heißt, Musikerinnen sind nochmal mehr diskriminiert, wenn es um Gehälter, nicht nur um Gehälter, aber wenn es um Gehälter geht. Also noch eine viel deutlich höhere Ungleichbehandlung als in allen anderen Branchen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Deswegen bin ich nachher auch gespannt auf Carolina, wie sie eben, welche Tipps und Tricks sie vielleicht auch hat, wenn man eben als Selbstständige in der Musik oder auch so als Selbstständige arbeitet, wie man trotzdem gut sein Geld verwalten kann. Und dein Karriereweg stand aber ja schon ziemlich früh fest. Wann war so bei dir klar, ja, das mache ich jetzt? Gab es auch vielleicht so eine Frau, die du auch als Vorbild hattest?
Ja, wahrscheinlich Lauryn Hill und Alanis Morissette. Das waren so die beiden, meine absoluten Oberkünstlerinnen. So mit 11, 12 habe ich die rauf und runter gehört. Und mir war aber das große Glück, dass ich wirklich schon immer wusste, was ich will. Und da gab es für mich gar keine anderen Wege. So, das ist ein Privileg und ist ein großer Segen des Universums. Ich weiß, dass das nicht jeder Mensch so hat und auch gar nicht haben muss. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Bei mir war es aber so. Mir war das schon immer klar, dass ich es machen will. Und dadurch bin ich da so straight immer durchgegangen. Ich habe nie was anderes gemacht. Es ist eigentlich jetzt natürlich erst, und daraus hat sich dann alles andere weiterentwickelt. Ne? Also die jetzt Entscheidung, ein eigenes Label zu gründen, ein reines Frauenteam einzustellen, meine Songs selbst zu produzieren, das ist alles daraus entstanden. Aber am Anfang stand immer das Singen und das Sängersein oder auch der Beruf des Songwriters. Ach so, ich kann die Songs ja auch selber schreiben. Und das hat sich alles aus dieser Leidenschaft, ich möchte Sängerin werden, ergeben. Und so ist es ja meistens, einfach immer erstmal irgendwo anfangen und dann gucken, wo man angekommen ist.
Und war dir denn einfach sofort machen. Bewusst eigentlich, weil, also ich habe ja ganz früher auch beim Musikfernsehen angefangen, als ich 18 war, bei Viva und war da 5 Jahre.
Ja, da kenne ich dich noch.
Ach, guck.
Kannst du dir das vorstellen?
Na ja, Mensch, so lange kennen wir uns eigentlich quasi schon.
Eigentlich.
Und da, ehrlich, ist mir nicht so bewusst gewesen, wie hoch und stark doch die Ungleichbehandlung zwischen Frauen und Männern ist in diesem Business. Also auch nicht in meinem eigenen und die ist ja auch bei mir da, also auch bis heute. Ist dir das bewusst gewesen damals schon oder wann hat es bei dir so Klick gemacht?
Auch lange nicht, dadurch, dass ich natürlich auch Frontfrau und Künstlerin bin und dadurch natürlicherweise oft in meinem eigenen Saft brate sozusagen. Aber zum Beispiel jetzt auf Ebenen des Songwritings und so. Ich meine, bevor man, ne, dass man auf einer Bühne seine Songs singt, ist ja immer das Endergebnis. Davor geht ja eine lange Schreibphase und ein Album produzieren hervor. Und da ist es mir dann schon schnell bewusst geworden, so, ey, Moment, es gibt überhaupt gar keine Frauen, mit denen ich hier produziere oder Songs schreibe und so. Das waren dann tatsächlich, wenn man sich auch meine Credits im Album anguckt, dann doch sehr männergeprägt. Und das ist es bis heute. Es wird besser, aber auch hier, also traut euch. Gerade als Musikproduzentin ist es, man muss quasi Vorreiterin sein. Das hat auch nicht jeder Lust drauf, aber es muss sein, anders geht's nicht.
Weißt du, wann mir das so aufgefallen ist und bewusst geworden ist, dass ich auch in so einer total männerdominierten Branche arbeite, als ich noch ganz viel geflogen bin, das ist schon viele Jahre her, und dann immer, wenn man so Wartezeit in der Lounge dann noch verbracht hat, weißt du, bei den am Flughafen, und dann so habe ich mich immer umgeguckt und dachte, krass, hier sind einfach nur Männer. Ich war immer die einzige Frau und auch in den Flugzeugen meistens waren das dann diese Businessflieger, nur Männer mit so Anzug und Krawatte und ich dann so mit meinem Hoodie dazwischen. Und da ist mir so bewusst geworden, okay, diese Welt ist irgendwie, also es gibt halt einfach kein gutes Gleichgewicht offensichtlich. Wann war dir bewusst, dass Frauen doch anders wahrgenommen werden in der Musikbranche als Männer?
Das war mir tatsächlich schon immer bewusst. Nehmen wir uns die Popmusik, ja. Mhm. Also ich meine, Spice Girls, gut, die haben jetzt den Begriff Girl Power geprägt und alle Mädchen dann, waren dann so, yeah, und ich Girl Power und voll cool und so. Aber letztendlich merkst du natürlich schon, und das ist ja auch das Grundproblem, dass die Entscheidungsmacher, die darüber entscheiden, was wird hier im Mainstream gepusht, wo wird Geld reingesteckt, was wird gefördert, wer wird gefördert, immer alte weiße Männer sind, von denen wir reden. Also es ist halt natürlich, wenn immer irgendwie dieselben Leute, oder das sind ja im Endeffekt in den Chefetagen in der Musikindustrie in Amerika, in England wie in Deutschland immer am Ende nicht viele Menschen. Wenn das alles Männer sind, ältere Männer, dann beeinflusst das natürlich auch das Repräsentieren von Frauen und das Frauenbild, ja. Und mir ist schon früh aufgefallen, dass es relativ wenig Diversität gibt. Gut, ich meine, wahrscheinlich war deshalb auch bei mir die ersten Vorbilder jetzt nicht irgendwie Britney Spears oder Christina Aguilera, sondern eben Frauen wie Alanis Morissette oder Lauryn Hill. So, das ist mir im Nachhinein schon klar, warum ich die gut fand, ja. Also Lauryn Hill hat dieses Album selber gemacht und Alanis Morissette war sauer. Das gab es nicht so oft sonst. Das war mir schon immer so, deswegen hat es mich auch immer dahin gezogen und das hat mich auch nie gereizt, also so auch in meiner Karriere. Ich meine, da war ich auch Anfang 20, als ich angefangen habe, und es war jetzt so, also da hat auch keiner mich drum gebeten natürlich, weil sofort klar war, mache ich eh nicht im Sinne von, ich springe jetzt nicht irgendwie bauchfrei und strapsen vom Schrank, um jetzt irgendwie 10 CDs mehr zu verkaufen. Also es war mir schon immer klar, dass das nicht mein Weg ist, der völlig legitim ist, aber du musst immer schauen, ist es aus eigener Lust und Wollen und Überzeugung oder ist es, weil jemand anders was verkaufen möchte durch dich? Und das ist natürlich ein Unterschied.
Gab es aber so einen Moment, wo so Plattenlabel-Chefs oder in den Etagen darunter gesagt haben, so zieh mal bitte das lieber so und so an, sag mal lieber das so und so, verhalte dich mal lieber so und so, weil du bist eine Frau in dieser Branche?
Ja, also mit dem Anziehen nicht, das war mir immer schon relativ klar, aber vom Sein, vom Wesen her schon. Also es ist schon immer dieses, man darf nicht grimmig gucken oder man darf nicht cool sein, ne? Also so, wo Männer irgendwie viel mehr Spielraum haben und viel mehr diese Diversität haben. Und das ist auch die Vision, die ich für die Musikindustrie habe, im Sinne von, lass die Frau doch auch einfach genauso vielseitig sein wie der Mann in der Art. Also ich meine, wir haben ja auch immer noch, und das ist natürlich nicht nur so in der Musikindustrie, aber immer noch irgendwie ein unterschiedliches Narrativ, ne? Also wenn eine Frau irgendwas macht, Taylor Swift sagt es eigentlich immer ganz gut, auch in ihrem Song If I Was a Man, das betrifft es ganz gut und das ist einfach so. Also wenn ich jetzt irgendwie, oder selbst Beyoncé, I'm not bossy, I'm the boss. Aber ich meine, es wird schon, wenn ich als Frau das und das und das mache, dann bin ich eine Zicke, dann bin ich schwierig, dann bin ich kompliziert. Und wenn ich absolut dasselbe mache als Mann, dann bin ich selbstbewusst, entscheidungssicher, straight, you name it. Also dieses Narrativ ist komplett unterschiedlich. Und das habe ich natürlich auch gemerkt. Also in manchen Singen, das habe ich auch neulich mit meiner Managerin drüber geredet, so, dann habe ich gesagt, also der und der hat das und das gesagt, jetzt mal hingestellt. Und ich so, ja, und warum? Also eigentlich sollte das doch, also warum ist dann der Trugschluss, dass diese Künstlerin jetzt schwierig ist? Bei einem Künstler würde gesagt werden, das ist doch eine selbstbewusste Entscheidung gewesen. Und das finde ich zum Beispiel aber auch, das, wo wir wieder beim Thema sind, dass man als Außenstehender mitdenken muss und selber aktiv einen Beitrag dazu leisten kann und auch Sachen zu hinterfragen, wenn jemand sagt, so, ja, die ist aber schwierig und so. Und ich kann dir sagen, die meisten Künstlerinnen sind entweder zickig oder schwierig, sind wir alle. Und immer, wenn ich das über jemanden höre, denke ich so, cool, die weiß, was sie will. Das ist alles, das ist meine direkte Übersetzung. Ja. Aber es muss sich einfach in den Köpfen ändern. So. Also ich kann das übersetzen für mich selber, aber die Leute, die das dann so weitersagen oder direkt interpretieren oder so schlucken sozusagen, was man so hört, hinterfragt doch das. Das kann doch gar nicht sein. Mhm. Das würde man von einem Mann nie behaupten. Und das ist auch nicht nur in der Musikindustrie, das ist überall so. Aber du hast mich ja jetzt nach meinen Erfahrungen gefragt. Aber ja. das ist so eine. Also so, man merkt schon, dass man anders beurteilt wird für die gleichen Taten, die man als Mann vielleicht genauso macht.
Ja.
Das gibt so eine Rede, so eine Dankesrede für ihr Lebenswerk von Madonna, das habe ich neulich auch wieder gerepostet, wo sie auch gesagt hat, das Zäheste oder beziehungsweise das Mutigste oder das Krasseste, was ich jemals gemacht habe, ist hier geblieben zu sein. Ja, also weil es gibt natürlich, es ist eine Hexenjagd wie immer. Also ich meine, wenn eine Frau da ist, die irgendwie ihren Wille hat, dann kann man sie so oft zicke oder schwierig oder kompliziert oder runtermachen, wie auch immer. Aber ich glaube, man braucht, also das kann ich sagen, man braucht eine dicke Haut, gerade, also ich kann jetzt nur für mein Business sprechen, aber es ist einfach so, also der einzige Grund, warum ich noch da bin und jetzt mein viertes Album in Eigenregie selber veröffentlicht habe mit diesem reinen Frauenteam und alles, ist, weil ich Ja gesagt habe. Und es ist egal, wer zu dir Nein sagt. Und das kann ich auch immer noch sagen. Es ist egal, wer Nein sagt oder wer irgendwas über dich sagt. Es spielt keine Rolle. Lass die Leute reden. Du musst Ja sagen. Und das ist das Einzige, was man braucht. Und das erfordert natürlich Mut und zäh sein. Aber auf der anderen Seite ist es auch fucking empowering.
Ja, ich finde das richtig spannend, wie du das erzählst und was du dazu auch erzählst, weil ich hatte zum Beispiel die Situation, ich habe mal irgendwann zwischendurch gedacht, so jetzt werde ich Schauspielerin, ich finde das total spannend und so und wollte so in diese Branche mal reinschnuppern, die natürlich irgendwie komplett fremd zu meiner ist, aber habe dann schnell gemerkt, dass ich so als blonde, zierliche Frau immer für die Rollen angefragt wurde. Also ich habe dann immer so Mädchen gespielt, die aus einem roten Mini Cooper ausgestiegen sind und dann am besten noch eine Champagnerflasche unterm Arm hatten und sehr, sehr hohe Schuhe anhatten. Also das war so das Klischee offensichtlich für meinen Typ, so den ich eben so ausstrahle. Und das war mir, ich war so frustriert davon, dass ich darauf überhaupt gar keinen Bock mehr hatte. Deswegen, es hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht, muss ich dazu sagen, sonst wäre ich wahrscheinlich dran geblieben. Bin ich dann so Schusterblabber dann leistenmäßig wieder zu dem gekommen, was ich liebe und sehr, sehr gerne mache. Aber dann, deswegen finde ich es so spannend, von dir zu hören, dass du wirklich sagst, so nee, man muss einfach dranbleiben. Und wie hast du dann reagiert, also auf solche Situationen, wenn die gesagt haben, guck nicht so grimmig zum Beispiel? Wie hast du dich da sozusagen drüber hinweggesetzt, durchgesetzt und bist deine Frau gestanden?
Also Dolly Parton sagt ja immer, je stärker der Wind oder je stärker der Sturm, desto fester und tiefer werden die Wurzeln. Und so ist es auch. Oder eine andere Theorie ist, dass ja auch schlechte Energie, die einem entgegengebracht wird, auch Energie ist. Und man kann das alles nehmen und was in positive Energie verwandeln. Und so sehe ich das eigentlich und so gehe ich auch durchs Leben. Also wenn man irgendwie Absagen kriegt und so. Und es gab so viele Absagen, oh mein Gott. Und das möchte ich auch nochmal sagen, es ist auch egal, wer du bist. Ja, also ich meine, das wissen wir alle, eine Karriere ist nie irgendwie steil nach oben. Eine Karriere ist immer Welle, es gibt immer Downs und mal kommt die Karriere und unerwartet und schmeichelt dich und schickt dir Pralinen und will alles von dir und monatlich, sag mal, es gibt, und das hat Amy Poehler gesagt, ich zitiere hier lauter tolle Frauen.
Ey, wirklich? Ich finde es richtig gut.
Amy Poehler, die ich auch liebe, hat in ihrem Buch gesagt, behandle deine Karriere wie einen schlechten Boyfriend, ja? Also das, was ich eben gesagt habe. So, dann unerwartet kommt der und macht dir Komplimente ohne Ende und am nächsten Tag kein Versprochen gehalten oder meldet sich nie wieder und behandle deine Kreativität oder deine Liebe zu deinem Beruf wie so eine warme, stille Flamme oder wie so eine Oma, die dich immer umarmt. Und das ist so. Das musste ich auch nach meinem zweiten Album auch auf die harte Tour lernen. Bin dann auch irgendwie, habe alles verkauft, bin ausgewandert und nur um wieder zu mir zurückzufinden und so zu gucken, so was ist denn da, was bleibt? Also was ist, wenn das alles weg ist und worum geht's eigentlich? Und das ist gerade in meinem Beruf so das Wichtigste, dass man immer wieder, wie du auch, dass man es immer wieder testet, will ich doch was anderes machen und dann irgendwie denkt so, nee, das ist aber das, was mich nährt und das ist das, was mich glücklich macht. Und die Karriere einfach so nehmen, wie sie ist, also unstetig und völlig unabhängig von einem selber. So. Und davor ist halt einfach keiner gefeit, das möchte ich eigentlich nochmal sagen. Also egal, was du im Leben erreicht hast oder wie erfolgreich man ist oder so, also es gibt Momente, das sind einfach Durststrecken. Das kann einem Präsidenten genauso passieren, absolut, wie deiner Freundin oder dir selber oder sonst was. Ja. Also wenn man das weiß, glaube ich, hilft auch immer noch. Weiß jetzt nicht, was das mit Finanzen zu tun hat, aber sagen wir mal.
Nee, aber kenne ich auch, kenne ich auch, muss man irgendwie auch durch. Und das ist vielleicht auch das, was du sagst, man muss auch manchmal durchhalten, wenn man das sehr liebt und sehr daran glaubt. Und du hast gerade gesagt, du bist mal mit dem Rucksack durch Indien gereist eine Weile.
Ja.
Und was hast du denn da erfahren, also auch so für dich als Musikerin, aber auch als Mensch?
Genau, also was ich am allermeisten mitgenommen habe, ist so im Nachhinein, das hat mich auch wunderbar auf meine Karriere vorbereitet, ist diese verschiedenen Perspektiven. Ich hatte sehr früh sehr viele Perspektiven aufs Leben. Also ich war bei sehr, sehr reichen Leuten zu Gast, ich war bei sehr, sehr armen Leuten zu Gast. Ich habe einfach sehr viel Blicke aufs Leben gekriegt in Anfang 20. Über anderthalb Jahre war ich mit dem Rucksack unterwegs und das ist das habe ich lange gar nicht so gecheckt, dass das eine besondere Perspektive aufs Leben auch war und die mich, glaube ich, total gestärkt und so sehr viel Rückgrat hat wachsen lassen für diesen Beruf, so dass man denkt, ganz ehrlich, es gibt so viele Szenarien für sein Leben und ich bin in dieser Reinkarnation als Leslie Clio, wo ich reingeboren worden bin, mit dem Wissen, in diesem Land, in das ich reingeboren bin. Ich glaube, ich muss mir keine Gedanken machen. Ich glaube, meine Aufgabe ist, meiner Kreativität zu folgen und mich in diesen Dienst zu stellen. Und das ist, glaube ich, meine Aufgabe im Leben. Nicht jeder hat das so klar, habe ich am Anfang schon mal gesagt. Deswegen bin ich da sehr dankbar für. Und das hat mich auf jeden Fall, also auch nicht so aus Angst handeln lassen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, weil ich dann auch immer oft gefragt worden bin, hattest du keine Angst irgendwie alleine mit dem Rucksack, dies, das und so. Und die Wahrheit ist, nö, ich habe ehrlich gesagt nie so richtig drüber nachgedacht, sondern habe immer schon so sehr viel Weltvertrauen gehabt. So. Nicht immer Selbstvertrauen, aber Weltvertrauen. Und das hat mir so ein bisschen, glaube ich, Rückgrat gegeben für diesen Beruf auch, zu sagen, für mich, ich lasse mich nicht von Angst treiben, sondern von Zuversicht sozusagen.
Ja, und hast du das auch in finanzieller Hinsicht, also diese Perspektive und diese Angstlosigkeit? Weil ich muss zugeben, bei mir ist das jetzt nicht immer so. Also ich bin schon jemand, der immer so guckt, was passiert als nächstes, was kommt da als nächstes für ein Projekt, freue mich dann da auch drauf, aber würde jetzt nicht mit der absoluten Zuversicht da reingehen, dass das vielleicht die nächsten 40 Jahre jetzt genauso weiterläuft. Hast du das auch?
Das ist was anderes, worüber ich dankbar bin. Ich bin sehr früh auf eigenen Beinen gestanden. Also ich bin mit 12 das erste Mal ins Internat und bin dann Anfang 17 schon in meine eigene Wohnung gezogen. Das heißt, ich, und von da an habe ich mich selbst finanziert, also sehr früh. Und was auch da früher so mega als Bürde und was voll schwer war und sich nicht leicht angefühlt hat, was nicht leicht war. Aber letztendlich hat mir ja das einen sehr guten Zugang zu genau sowas gegeben. Also so, weil wenn ich eins irgendwie im Nachhinein gelernt habe, so blöd es klingt, aber man kriegt das Kind oder das man kriegt das Leben irgendwie geschaukelt, so. Weil ich hatte ganz lange ganz, ganz wenig und hatte irgendwie nichts, aber trotzdem habe ich mir nie Sorgen gemacht und irgendwie war genug da. Also ich bin wahnsinnig viel arbeiten gegangen seit meinem 17. Lebensjahr und habe sehr, sehr viel gespart und habe irgendwie so gefühlt jede Besenkammer in meiner Wohnung untervermietet und habe das alles gespart. Und bin natürlich in Asien und Indien kann man auch sehr lange zurechtkommen, sage ich mal, im Vergleich jetzt zu Deutschland. Und aber auch da wieder, dadurch, dass ich so viele verschiedene Perspektiven hatte, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, auch finanziell, ich komme nicht unter die Räder. Irgendwie wird es.
Aber also bist du dann so, dass du jetzt wirklich auch sagst, so ich spare jetzt das Geld und dann gucke ich, wie ich damit umgehe? Oder hast du auch so einen perspektivischen Plan, wie du mit deinem ersparten Geld vielleicht auch noch mehr Rendite rausholen könntest?
Das war nie so richtig meine Prio. Ich bin da schon so ein bisschen naiv in den letzten Jahren so gewesen. Irgendwie so, oh ja, das wird schon. Also so frei nach dem Motto, man muss es zum Fenster rauswerfen, dann kommst du zur Tür wieder rein, so ein bisschen. Oh, du, solange ich machen kann, was ich will, ist doch super. Es ist eigentlich erst in den letzten Jahren, wo ich denke so, ey, I gotta, push up my game sozusagen. Yeah. Mein Ex-Freund hat mir damals Bitcoins gekauft.
Das ist aber ein schlauer Ex-Freund gewesen. Und gleich mehrere Bitcoins.
Ja, du, da müssten wir ihn kurz fragen, weil es war wirklich so, okay, das habe ich zur Verfügung. Hier, bitte investiert es für mich. Dankeschön.
Und die hast du noch?
Ja, aber auch selbst da bin ich jetzt nicht so, dass ich irgendwie, weißt du, auf den Live-Ticker gucke oder gucke, wie viel sind sie jetzt wert oder so, sondern es war so, mein Freund hat gesagt, kannst du das investieren sozusagen, was kannst du investieren? So, jetzt nehme ich das und jetzt kaufe ich das und jetzt guckst du nicht mehr drauf.
Ich wünschte, ich hätte auch so einen Ex-Freund gehabt.
Ja, ich bin da echt, echt auch dankbar für den. Es versteht uns nach wie vor gut. Das war so das erste Mal, aber ich dachte so, okay, guck mal. Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, ne? Aber ich meine, ich komme nicht aus einer Familie, wo sowas gibt. Also ich meine, ich bin Einzelkind, ich bin meiner Mutter alleinerziehend groß geworden. Ich werde jetzt nicht irgendwie viel erben und so. Das kommt ja auch immer noch mit dazu, dass man so, ne, man muss, und ich glaube, wir sind einigermaßen alle in demselben Alter. Irgendwie muss man dann irgendwann denken, so, ich muss jetzt smart werden. Mhm. Deswegen liebe ich auch diesen Podcast und finde es toll, was du machst. Weil das so ein, ja, so ein Bedürfnis ist einfach irgendwie, finde ich. Und
dass wir einfach unabhängig sind, egal was drumherum passiert.
Unabhängig, ja, vor allen Dingen, also auch gerade so das, weil ich meine, Unabhängigkeit war immer auch in meiner Arbeit und meiner Kunst so voll das Thema. Ja, also jetzt musikalisch, ich meine, ich habe das ja par excellence irgendwie gemacht. Total. Und ich bin ja jetzt sozusagen auch finanziell unabhängig, aber so dieses jetzt nochmal smart investieren ist so der nächste Schritt für mich. Also ich habe ja auch mein eigenes Geld investiert in diese in das letzte Album sozusagen. Ne? Also es war ja auch so ein bisschen so, ey, ich mache das selber.
Das ist, finde ich, sowieso immer das allerbeste Investment, in sich selbst zu investieren. Du hast ein eigenes Label gegründet, du hast dein Album mit einem komplett weiblichen Team, also Brave New Woman heißt dann das aktuelle Album, hast du komplett eben produziert. Das ist, finde ich, das Beste, Tollste, was man machen kann. Trotzdem sind wir beide selbstständig und das heißt natürlich auch, dass wir nicht jeden Monat genau dasselbe verdienen und eben wirklich nicht wissen, was am Ende des Jahres vielleicht dabei rauskommt. Und mich interessiert total, vielleicht bestimmt dich auch, oder alle, die jetzt zuhören und selbstständig auch sind, wie man damit am besten auch finanziell wirklich umgeht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir unsere Expertin mal dazu holen, nämlich Carolina Decker, CEO und Co-Founderin von FindMarie. Ich freue mich sehr, dass sie sich für uns die Zeit nimmt. Wir rufen sie mal an. Hallo Carolina.
Hallo.
Hi. Schön, dass du mit dabei bist. Leslie ist hier.
Hallo.
Und ich bin natürlich auch hier.
Ja, hallo Jarin. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ganz kurz zu FindMarie, ist eine Online-Finanzplattform für finanzielle Aufklärung und auch für mehr Selbstbestimmtheit für Frauen und eben ihre Finanzen. Und wir wollen gerne mit dir darüber sprechen. Also jetzt hast du hier so zwei Frauen, die eben kein, sag ich mal, total geregeltes Einkommen haben. Wie geht man oder wie plant man denn am besten? Das würden wir gerne von dir wissen als Expertin.
Ja, vielen Dank nochmal. Also beim Selbstständigen verändert sich natürlich permanent nicht nur die Umsatz, sondern auch Gewinnsituation. Mhm. Und es gibt bessere und schlechte Zeiten, was Leslie schon vorher genannt hat. Also na, dann alleine Selbstständige oder Solo-Entrepreneur zu sein, ist so wie teilweise als Rollercoaster, ne? Also nur, wenn man tatsächlich Minimum 3 bis 6 Monate quasi Notgroschen aufgebaut hat, kann man tatsächlich langfristig nachhaltige Vermögens aufzubauen. Also zu Beginn grundsätzlich sind 2 Positionen die wichtigsten. Also erstens die Lebenshaltung und die zweite tatsächlich Versicherung. Mhm. Und zur klassischen Lebenshaltung gehören die Punkte, wie auch alle Angestellte haben, wie zum Beispiel Miete, Essen, Handy, Konsum, Freizeit, Weiterbildung, extrem wichtiger Punkt natürlich.
Ja.
Für uns als tatsächlich Selbstständige muss man absolute Minimum zwischen 800, 1.200 im Monat tatsächlich rechnen. Und gerade wenn man in große Stadt wohnt, also Miete gehen auch extrem hoch jetzt gerade, also insofern mit solche Summe muss man tatsächlich rechnen. Und natürlich, um die private Ausgabe im Griff zu behalten, empfehlen ist tatsächlich die klassische Haushaltsplan zu führen. Ich weiß, dass vielleicht wo einige so klassische Haushaltbuch, das klingt so wie altmodisch, aber es gibt nichts Besseres als klassische Excel-Spreadsheet, wo auf einer Seite steht tatsächlich, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld verdiene ich und auf der anderen Seite, wie viel Geld gebe ich aus tatsächlich. Und dann als quasi Selbstständigen muss man natürlich auch dazu rechnen, diese klassische Versicherungsschutz, man muss sich selber tatsächlich kümmern, Krankenversicherungen, ganze Beiträge, die man pro Monat quartalweise oder jährlich bezahlen muss.
Ja, weil das kann man kurz vielleicht nochmal hinzufügen, wenn man selbstständig ist, dann ist eben da nicht der Arbeitgeber, der die Hälfte zur Krankenversicherung dazu beiträgt, wie eben, wenn man so ganz normal auf Lohnsteuerkarte arbeitet, ne?
Genau, genau. Also mein Vorschlag wäre an erster Stelle tatsächlich als Selbstständiger braucht man 3 verschiedene Konten. Und meine so quasi dringende Tipp ist tatsächlich auf einer Seite so Privatkonto zu haben und auf der anderen Seite so klassische Geschäftskonto für Selbstständige. Und die beide Konto ganz einfach separat tragen. Ne? Mhm. Auf einer Seite Girokonto, meine kleine quasi Spaßsache und auf der anderen Seite tatsächlich richtige Geschäftskonto. Genau, und als dritte Konto würde ich auf jeden Fall empfehlen, so Notgroschenkonto. Also das konnte auch klassische Tagesgeldkonto oder Girokonto sein. Und extrem wichtig ist natürlich für die Selbstständige, Minimum 3 bis 6 Nettogehalte auf diesem Konto zu haben. Na, das klingt tatsächlich am Anfang ziemlich viel, das muss man sagen. Ja, normalerweise Angestellte, die sollen 2 bis 3, aber Selbstständige tatsächlich ist wirklich empfehlenswert, ungefähr 3 bis 6 Nettogehalte auf dem Konto zu haben.
Falls es mal eine Durststrecke gibt, ne?
Ja, um quasi, keine Ahnung, also ich rede nicht um ein klassisches Beispiel, Waschmaschine geht kaputt, sondern ich rede um ein Thema, keine Ahnung, ist ein großer Bruch, so wie damals im Februar, März 2020, Corona-Einbruch, dann kommt keine Konzerte, kann man nicht live rausgehen, also so sind so klassische Themen. Also das heißt, lasst uns davon ausgehen, dann Leslie hat 2000 Euro monatliche Betriebsausgaben. Und hier kommt dazu quasi Gehalt, die sie möchte sich auszahlen lassen. Und wir gehen davon aus, es ist keine Gender Pay Gap in diesem Fall. Und Leslie frage wirklich nach die richtige Gehalt. Insofern musste sie in diesem Fall...
Ich will mehr.
Auf jeden Fall.
Genau, also das heißt, in diesem Fall grundsätzlich brauchst du zwischen 10 bis 20.000 Euro tatsächlich als Rücklage. Und das ist extrem viel, das muss man sagen. Ne? Das ist ganz viel Kohle. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn zu viel Kohle auf dem klassischen Girokonto oder Tageskonto liegt, dann hat man Probleme mit dem negativen Zinsen. Ja. Ja? Es gibt ganz viele Sparkassenbanken oder klassische Hausbanken, Raiffeisenbanken, die ab eine 25.000 Euro oder 50.000 Euro, die chargen jetzt tatsächlich minus 0,4% negative Zinsen. Ja.
0,5 sogar bei meiner Bank.
Ja, genau. Also deswegen ist es ein bisschen so ungewöhnliche Situation, die wir jetzt gerade haben. Aber nicht nur trotzdem, Notgroschen aufzubauen, ist extrem wichtig. Mhm. Und heutzutage, wie gesagt, wir können entweder diese klassische Haushalt machen, Excel-Spreadsheet, oder wir gehen so modern Art. Also es gibt ganz viele Financial Apps, die helfen quasi natürlich auch die Finanzen sehr gut kategorisieren. Man weiß ganz genau, okay, wie viel Geld kommt rein und geht raus. Einmal pro Monat bekommt man so quasi Pop-up-Nachrichten nach dem Motto, Caro, du hast diesen Monat zu viel ausgegeben, du musst nächstes Monat ein bisschen finanziell fitter sein. Ne? Also insofern, das wäre der erste wichtige Punkt tatsächlich.
Und sag mal, wie kann man denn dann auch sein Geld trotzdem für sich arbeiten lassen? Also macht man dann auch so einen, sage ich jetzt mal, so einen ETF-Sparplan oder macht man sowas dann vielleicht lieber nicht? Also was wären deine Empfehlungen?
Also ich würde trotzdem tatsächlich mit dem Sparplan starten. Also wichtig ist, sobald ich weiß, okay, wie viel Notgrosche ich habe, welche Ziele, finanzielle Ziele möchte ich erreichen, also wie viel Geld brauche ich überhaupt, was sind meine kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, was möchte ich mit meinem Geld überhaupt erreichen, möchte ich mein Geld schon jetzt langsam für Altersvorsorge quasi sammeln oder möchte ich vielleicht ein Jahr Pause machen und Weltreisen machen, aber wenn man schon weiß, okay, was ist mein Ziel, dann ist extrem wichtig tatsächlich dieses gespartes Geld so schnell wie möglich Gewinns bringen, investieren lassen. Mhm. Ja? Also das Ziel ist letztendlich, die passive Geldströme aus Investen leben zu können. Ja? Und eine Möglichkeit, die man hat, das sind so klassische Geldanlage in Aktienfonds oder ETFs. ETFs, das sind Exchange-Traded Funds, das sind börsengehandelte Wertpapiere, die einen Index nachgebildet. Und sie sind für private Anlegerinnen, wie wir, extrem kostengünstig, sie sind extrem flexibel. Man kann mit den traden von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Also insofern, es gibt extrem große Auswahl, die man jetzt auch gleichzeitig hat. Und mit ETF kann man ganz einfache monatliche Sparplan anzulegen, ab 25 Euro heutzutage möglich. Und über die langere Zeitraumhorizont regelmäßig kleine Summe Geld anzulegen und davon natürlich profitieren.
Und sag mal vielleicht noch so abschließend, wie gehe ich mit Risikoverteilung um? Sollte ich anders handeln als zum Beispiel jemand, der festangestellt ist?
Ja, das ist auf jeden Fall. Also erstens würde ich tatsächlich ganz viel investieren in Wissen, weil wir wissen alle, dass Investitionen in Wissen, in Weiterbildung bringen immer noch die besten Zinsen. Aber auf jeden Fall muss man natürlich eigenes Risiko Verteilung oder Risiko quasi Bereitschaft berechnen. Und abhängig davon ab, welche Investorentyp bin ich mehr konservativ, dann kommen im ersten quasi Anspruch, die Themen wie zum Beispiel ETFs, die in Anleihe investieren. Also auch festverzinsen Wertpapiere, aber viel, viel sicherer als Aktien zum Beispiel. Und heutzutage kann man tatsächlich Risikobereitschaft in vielen so Online-Apps tatsächlich beurteilen und von allem selber für sich entscheiden, okay, wo möchte ich Geld anlegen? Ist das für mich okay, wenn die Märkte gehen 10-20% runter? Ja. Kann ich trotzdem gut schlafen damit? Oder macht mich das schon nervös? Ja? Man kann immer natürlich mit dem ETFs verschiedene Strategien anzulegen. Man legt zum Beispiel kurzfristige Strategie, wo mehr Anleihe-ETFs im Portfolio sind und auf der anderen Seite liegt man tatsächlich langfristige Strategie-Portfolio mit Aktien-ETFs.
Caro, wir danken dir sehr.
Dankeschön.
Dankeschön. Auch für die guten Tipps, auch nochmal mit den drei verschiedenen Konten. Sowas finde ich auch immer total gut. Und Haushaltsbuch führen mache ich auch. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also vielen Dank, Caro.
Danke.
Liebe Grüße. Und
danke.
Ja.
Tschüss.
Viel Erfolg weiter mit Finn-Marie.
Danke.
Finde ich richtig gut.
Ciao.
Tschüss, Caro. Danke. Ja, also so die Tipps jetzt von unserer Expertin. Hast du jetzt so das Gefühl, ach, das wäre jetzt gut. Ich mach das jetzt auch mal.
Ja, ein bisschen auch. Ich glaube, ich rufe nochmal meinen Ex-Freund an.
Stimmt, ganz ehrlich, du bist doch eh sicher mit deinen ganzen Bitcoins.
Ja, so viel sind es jetzt nicht. Aber ja, das ist tatsächlich für mich natürlich an so einem Punkt gewesen, wo ich dachte so, okay, dann habe ich das jetzt auch erledigt, dann kann ich mich jetzt wieder meiner Musik widmen und so.
Also Leslie, ich finde, wie gesagt, du hast das beste Investment gemacht, was du hättest machen können, das eigene Label auch zu gründen. War das so ein Punkt, wo du auch dann dachtest, so, jetzt erst recht? Oder war das so ganz klar, dass das eh passieren wird?
Nee, tatsächlich nicht. Also manchmal, es gibt ja diesen Begriff Blessing in Disguise, ne, wo man denkt, so, das ist jetzt eigentlich voll doof oder es ist voll der Schicksalsschlag oder es ist irgendwie in Anführungszeichen ein Unglück, wo man eigentlich dann völlig unterschiedlich wann, aber irgendwann merkt, so, nee, das war ein totaler Segen. Also das war ein versteckter Segen sozusagen. Blessing in Disguise. Weil sich das natürlich irgendwie wie eine Bestrafung angefühlt hat, irgendwie 2018 oder 2019, man findet keinen Plattenvertrag, man kriegt immer nur Absagen und alle sagen nein und man denkt, oh, was mache ich denn jetzt, Kacke? Dann hat man halt die Entscheidung zu sagen, man glaubt es jetzt und wird jetzt wechselt auch den Beruf und wird vielleicht dann eben doch Schauspielerin oder so. Oder man sagt sich, nee, jetzt erst recht. Wie gesagt, man sagt sich so, wenn ihr alle nein sagt, dann sage ich ja. Und das hat mich natürlich total viel Mut und Kraft gekostet, so 2019 oder 20 zu sagen, pass auf, ich kann das. Ich habe genug Erfahrung, ich kann das. Ich gründe jetzt ein Label und ich bringe jetzt meine Songs raus. Und irgendwie, je eh man sich versieht, ist man auf jeden Fall auf einmal schon mitten da drinne. Man hat irgendwie sein eigenes Geld investiert. Also was ich jetzt sagen kann, so mit diesem Album in den Händen, mit eigenem, ich habe das selber executive produziert, das hätte ich mir vor 2 Jahren nie zugetraut. So, Moment, das kann ich nicht alleine produzieren und so. Das meine ich mit Blessing in Disguise. Also, dass sich manchmal anfühlt wie eine Bestrafung oder wie so, ich kann das nicht. Und wenn man es dann aber trotzdem macht, und darum geht es eben, es geht immer nur darum, weiterzumachen und da durchzugehen. Der einzige Weg raus ist durch. Und dann einfach so zu sagen, deswegen habe ich eigentlich gerade einen schönen Moment in meinem Leben so, weil das ist jetzt so dieses ganze Ackern, das ist jetzt durch, das Kind ist jetzt in der Welt sozusagen, dieses Album. Und ich denke mir so, krass, Alter, wie krass bin ich an diesem Album gewachsen.
Voll. Weißt du?
Das meine ich mit Blessing in Disguise. Und nicht immer alles, was ich am Anfang irgendwie wie eine Erweiterung oder wie ein Segen anfühlt, so ist es dann. Und ich glaube, das ist in der Selbstständigkeit das Wichtigste,
ja,
dass du einfach Man weiß nicht immer, was man macht. Keiner von dieser auf uns, keiner weiß, was er macht. Das ist alles Trial and Error. Wir werden geboren, wir gehen wieder von der Welt. Und dazwischen ist alles nur Versuchen. Deswegen macht das, was ich am glücklichsten mache, mit Risiko. Was soll's?
Ja, ich finde es richtig gut. Ich finde, das ist eben das beste Investment am Ende. Und natürlich ist es auch ein super risikoreiches Investment, aber man kriegt das Schönste dafür zurück und macht das, was man liebt und was einen sehr glücklich macht. Und du machst so viele andere Menschen damit glücklich. Und ich finde es richtig cool, wie du deinen Weg gehst und vor allen Dingen eben ja dieses einfach machen, und du bist auch ein Vorbild für viele Frauen in deiner Branche, in der Musikbranche. Deswegen vielen Dank für deinen Weg, wie du das machst, wie du das wuppst, und dass du dir auch hier die Zeit genommen hast, dazu zu erzählen. Vielen, vielen Dank, Leslie. Ich wünsche dir ganz viel Glück mit dem Album. Und du musst mir irgendwann nochmal erzählen, wie viel Bitcoins es dann tatsächlich sind.
Ich muss erstmal gucken, wo die überhaupt gerade stehen. Ich rufe mal meinen Ex-Freund an.
Ja, dieses Problem haben viele. Vielen, vielen Dank dir und natürlich auch an Caro. Vielen Dank an euch auch fürs Hören. Wir hören uns hier in 2 Wochen wieder, donnerstags immer mit Female Finance. Und abonniert uns gerne, sagt es weiter, erzählt euren Freundinnen, euren Müttern, euren Tanten, allen davon. Denn wir wollen genau das erreichen, dass viele, viele Frauen einfach finanziell unabhängig sind und werden. Also vielen Dank euch und bis ganz bald. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir, Janine Ullmann, und er wird präsentiert von Patreon.